Ja, Vater, ich möchte dich jetzt bitte für die Predigt, ich möchte dich bitte für dein Wort, dass du unsere Herzen aufmachst und mir auch die richtigen Worte schenkst. Amen. Liebe Gemeinde hier in Eschelbronn, es ist schön, mal wieder hier zu sein. Ich mache mich gerade ein bisschen rar, weil ich jetzt doch sehr vieles um die Ohren habe. Und bevor ich jetzt mit meiner Predigt beginne, will ich noch auch was dazu sagen. Das Thema ist ja Böses mit Gutem überwinden. Und als ich den Predigttext gelesen habe, da kam ich nicht umhin auch zu schauen, was gerade um uns rum passiert, was uns beschäftigt, was uns was gerade in der Welt passiert. Es geschieht so vieles Böses um uns rum. Wir können es oft nicht fassen. Und in vielen Diskussionen erlebe ich dann, dass man dann relativ schnell in eine Ecke gestellt wird. Und da das ja jetzt auch ein Livestream ist, möchte ich einfach gleich am Anfang sagen, ich möchte, wenn ich den Ukraine-Russland-Konflikt, diesen Krieg anspreche, möchte ich nicht rechtfertigen, dass Russland es macht oder auch verbieten, dass die Ukraine sich verteidigen darf. Genauso wie Israel, das Existenzrecht von Israel, das ist für mich das höchste Gut. Auch wenn ich manchmal sage, das, was Israel da macht oder was da passiert, das ist nicht immer im Einklang mit meinem christlichen Verständnis. Wenn ich jetzt diese Zitate, ich werde jetzt ein paar Sachen zitieren, die zitiere ich, um einmal deutlich zu machen, in welcher Sprache wir inzwischen sprechen. Das fängt an mit: Deutschland muss kriegstüchtig werden. Schon 2019 war der Spruch: Aus der Position der Stärke sollten wir an den Russland-Sanktionen festhalten. Daraufhin gab es die Antwort, sie soll mal ihren Opa fragen, was es heißt, Russland aus der Position der Stärke zu begegnen. Solche Sätze wie: Russland muss auf dem Schlachtfeld besiegt werden. Oder ganz neu, fand ich jetzt auch interessant, Waffen auch aus Deutschland helfen, pazifistische Grundsätze durchzusetzen. Oder solche Sätze: Ihr wollt die Hölle, ihr bekommt die Hölle. Menschliche Monster werden entsprechend behandelt. Menschen wäre als Orks bezeichnet, dies zu vernichten gilt. Wenn man die Zeitung ausschlage, jetzt ist schon über ein Jahr her, was am 7. Oktober in Israel passiert ist, oder was tagtäglich seither passiert in der Region. Menschen kommen ums Leben. Menschen werden als Schutzschilde benutzt. Nicht nur zur Verteidigung, sondern man schickt sie auch in Häuser, in denen man vermutet, dass dort Minen sind. Dann schickt man sie in die Häuser, die Soldaten schicken Zivilisten in diese Häuser aus der Gegend. Wenn ich das alles so sehe, wenn ich dann auf Deutschland zurückkomme, mir höre immer mehr von Messerstechereien, Angriffe auf Synagogen. Wir kommen relativ schnell auch in Streit, wenn man unterschiedliche Meinung ist. Und wir sprechen inzwischen oft eine Sprache des Hasses. Eine Sprache, Menschen zu hassen. Und dann dieser Bibeltext, dieser Wochenspruch: Das Böse mit Gutem überwinden. Ist das eigentlich in unserer Zeit überhaupt noch möglich? Zum Hintergrund von dem Bibeltext noch, als Jesus das gesagt hat, war es in Israel nicht ganz anders da. Die Römer, die hatten die Herrschaft über Israel. Das Volk wurde unterdrückt, es war eine Besatzungsmacht. Die Menschen hatten erwartet, wenn der Messias kommt, wird er sie von dieser Herrschaft befreien. Und auch konträr zu dem spricht Jesus seine Bergpredigt. Spricht er das in diese Zeit rein? Seither gab es viele Kriege. Ich habe mir mal so die deutsche Geschichte durchgeguckt. Nach Martin Luther, nach der Reformation, gab es hier in Deutschland einen großen Glaubenskrieg. Es wurde gekämpft, getötet, um die richtige Religion zu verbreiten, der richtige Glaube. Das Böse, das ist schon immer da. Meine persönliche Geschichte zum Krieg, ich bin ja die Babyboomer-Generation. Wenn ich mich hier so umschaue, das Kriegende vom Zweiten Weltkrieg ist bald 80 Jahre vorbei. Die Generation, die diesen Krieg noch lebend, also erlebt hat, die stirbt aus. Wir, die Babyboomer-Generation, wir haben immer Friede gehabt in Deutschland. Kriege gab es zwar in Vietnam, in Afrika, aber sie waren weit weg. Es gab den Kalten Krieg, ja, er war kalt, ist nicht passiert, aber man hat halt eine Mauer gehabt, aber man hat nicht gegeneinander gekämpft. Kuba war vor meiner Zeit. Wir haben das alles nicht mehr mitgekriegt. Und auch hier zu dem Predigttext. Ich war noch die Generation, die zur Bundeswehr durfte. Es gab mal die Möglichkeit der Verweigerung. Es hat bei mir nicht funktioniert. Also ich musste zur Bundeswehr. Und ich war Sanitäter. Und in meine christlichen Kreise habe ich oft zu hören gekriegt, wie kannst du als Christ zur Bundeswehr? Ich war bei Demonstrationen gegen den NATO-Doppelbeschluss Anfang der 80er. Friedensdemonstrationen, Anti-Atomkraft, Atomkraftwerke, Atombombe. Und in dieser Friedensbewegung, in dieser Zeit, entstanden auch die Grünen. Deshalb tut mir es zum Beispiel besonders weh, wenn aus diesen Bereichen auf einmal gegenteilig gesprochen wird. Damals war die Bergpredigt, wurde in dieser Friedensbewegung hochgehalten. Wurde sie immer wieder zitiert, immer wieder eingebracht. Ich war dann 96, bin ich in der mennonitischen Kirche nach Bosnien und habe hier ein Wiederaufbauprogramm geleitet, ein Jahr lang. Und da, die mennonitische Kirche ist ja eine Friedenskirche. Man hat Frieden sehr hochgesprochen, hochgehalten. Von denen, die verweigern in allen Bereichen den Kriegsdienst, den Wehrdienst. Auch wenn sie dafür ins Gefängnis gehen müssen. Da wurde ich dann auch gefragt, wie kann ich das mit meinem christlichen Glaube, Bundeswehr, mit meinem christlichen Glaube in Verbindung bringen. Und damals, in jungen Jahren, habe ich da klar gesagt, ich weiß nicht, ob ich nicht noch, wenn ich eine Waffe in der Hand habe, oder ich weiß, dass ich fähig bin, auch einen anderen Mensch so zu hassen, dass ich ihn vielleicht umbringen kann. Ob ich damit klarkomme, weiß ich nicht. Es geschieht Böses. Es passiert um uns herum tagtäglich. Auch im Zwischenmenschlichen. Und dann, er hat es angesprochen heute Morgen, am Eingangsvotum, die Liebe. Sind wir wirklich, bewegen wir uns wirklich tagtäglich auf der Hassebene? Wo ist die Liebe? Jesus, auch als er die Bergpredigt gemacht hat, diese Worte gesprochen hat, er ist die personifizierte Liebe, die Gott auf die Welt gebracht hat. Gottes Liebe auf der Erde. Und dieser Jesus, der war überzeugt, dass Gott alle Menschen liebt. Es ist für uns schwer zu hören in dem Bibeltext, in dem Text, dass es die Sonne über die Gute und über die Böse, es regnet über die Ungerechte und über die Gerechte. Aber wenn Gott uns so liebt und es sieht, was um uns herum passiert, also ich frage mich oft, dass es Gott so durchhält. Von Jesus erleben wir oft, dass er traurig ist darüber. Von Gott erleben wir also im Alten Testament, dass er zornig ist über das, auch wie sich sein Volk verhält. Aber hier will jetzt Jesus eingreifen und will uns zeigen, was die Liebe Gottes bewirkt, was sie auch in unserem Leben bewirkt und bewirken soll. Und er möchte uns von dem Weg des Hasses auf den Weg der Liebe stellen. Aber er sieht auch, was in uns vorgeht, dass es nicht so einfach ist. Also, als ich in Bosnien war, in einem Flüchtlingslager, was ich da von den Menschen gehört habe, egal auf welcher Seite es war. Und das sage ich oft. Also, das, was da passiert ist, den anderen noch zu lieben, nee, das geht nicht. Das ist immer gut von Weitem zu sehen. Aber wenn man in der Situation drinsteckt, dann geht es nicht. Und manchmal passiert so Schlimmes, dass ich von dem Hass nicht mehr wegkomme. Aber ich glaube auch Jesus, weil er uns kennt und Gott lässt es auch zu. Dann ist es schon so, dass wir uns dann ganz gern diese Richtung gehen, dem Zahlermaß heim. Auch im Alltäglichen. Ich erlebe es im Straßenverkehr. Ich glaube, jeder erlebt es tagtäglich. Wenn ich mir mein Recht nicht nehme, dann stehe ich lang hinter einem Park in der Autos. Oder wenn ich mich nicht neid zwinge. Und weil der das macht, darf ich das auch machen. Und ich finde es faszinierend, wie auch Jesus hier auffängt und sagt, ihr habt gehört. Ich habe extra den Bibeltext nochmal einbrennen lassen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich habe auch gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, heißt es jetzt im Straßenverkehr, wenn ich einem gegen das Auto fahre, dass der das Recht hat, mir auch nochmal gegen das Auto zu fahren? Habe ich das Recht, wenn mir einer was wegnimmt, dass ich ihm dann auch was wegnehme? Jesus präzisiert sogar noch, er sagt, Wenn der einer auf die rechte Backe schlägt, dann hält er ihm auch noch die linke hin. Wenn der einer deinen Mantel nimmt, dann gäbe ihm auch, wenn dein Hemd nimmt, dann gäbe ihm auch noch deinen Mantel. Damals war der Mantel auch die Bettdecke. Also es war nicht nur so, dass man die Tageswärme abgegeben hat, sondern auch den Schutz für die Nacht. Und ich glaube, dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn ist nicht so zu verstehen. Und ich glaube, auch Jesus hat es auch so zum Ausdruck gebracht durch diesen Textabschnitt. Er sagt, klar, wenn mir was weggenommen wird, dann habe ich auch das Recht, das Gleiche auch wieder zurückzukriegen. Wenn mir, wie bei einer Versicherung, im Auto ein Schaden entsteht oder ich einem anderen Schaden zufügt am Auto, dann habe ich das halt auszugleichen. Wenn ich auf dem Markt Päckle Äpfel mitgehen lasse, dann habe ich das auszugleichen und zu bezahlen. Es heißt nicht, wenn dir einer schlägt, dann schlag gleich wieder zurück. Und möglichst noch zweimal, weil das euch auch gar nicht mehr aufsteht. Und es ist so, wir leben auch ja oft so, dass wir Schaden ersetzen. Aber dass es auch gleichwertig sein muss. Und dann geht es noch weiter, er steigert es nochmal. Er sagt, ihr habt gehört, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Faszinierend ist, es steht nirgends in der Bibel so, nur in der Stelle. Gott hat gesagt, du sollst deinen Feind lieben. Und wenn man mal im Alten Testament in die Gesetze nachschaut bei Moses, dann stellt man fest, dass da sogar schon die Feindesliebe drinsteht. Da steht sogar drin, du weißt, wie es ist, unterdrückt zu werden in Ägypten. Du musst dem Fremden besser machen wie deinem Freund. Du musst deinen Feind besser beherbergen wie deinen Freund. Aber hier hat man sich dann so geeinigt über den Verlauf der Geschichte. Ja, wenn ich meinen Nächsten liebe, dann muss ich halt einfach auch meinen Feind hassen. Aber dem stellt jetzt Jesus dieses starke, klare Nein entgegen. Aber wieder, schaffe mir das? Also, wenn ich in meinem Alltag rumschaue, sind bei mir die Momente eher, wo ich zurückschlag. Wo ich nicht den Schritt zurück mache. Und sogar auch oft gesagt kriege, wenn du den Schritt zurück machst, bist du ein Weichling. Und diese Stimme, die uns zum Hass aufrufe, die sind recht laut. Die sind sehr laut in unserem Umfeld. Und sie bestimmen uns. George Orwell hat mal geschrieben, wenn man die Lüge nur oft genug wiederholt, wird sie zur Wahrheit. Wenn ich ständig sage, du hast deinen Feind zu hassen, dann mache ich das auch. Aber es funktioniert hoffentlich auch andersrum. Öfters zu sagen, ich muss meinen Feind auch lieben. Aber diese Stimme ist leise. Und Jesus weiß, wie es um uns passiert. Ein Gedanke, der mir dabei kommt, wenn ich mir sagen lasse, du musst hassen, Und ich mache das, weil ich dann nicht gleich dem, den ich hassen soll. Stelle ich mich da nicht auf die gleiche Ebene? Und dann tut sich in meinem Innersten schon ein bisschen, in meinem christlichen Innersten, schon ein Widerspruch auf. Und da wird es jetzt bei Jesus sehr persönlich. Was nimmt dich gefangen? Der Hass oder meine Liebe? Man könnte jetzt sagen, ja, Jesus hat es ja aus einer Bergpredigt, aus einer guten Position gemacht. Er hat ja auch alle Macht der Welt gehabt. Er hat ja auch vom Angebot gekriegt, dass er die ganze Welt besitzen darf, wenn er das macht, was der Teufel ihm sagt. Mir kam dann die Geschichte, die mich in den letzten 2-3 Jahren sehr bewegt, die Geschichte von Jesus im Garten Gethsemane. Jesus wird gefangen genommen. Der Jünger nimmt Schwert und schlägt einem Soldat, einem römischen Soldat, das Ohr ab. Er verteidigt Jesus. Und Jesus hätte sich widersetzen können. Aber er lässt nicht nur geschehen, dass er verhaftet wird, sondern er heilt auch wieder den Soldat und sagt zu seinem Jünger, wer Schwert in die Hand nimmt, der wird auch mit dem Schwert umkommen. Und das alles wohlwissend, dass dieser Weg, den er jetzt geht, am Kreuz endet. Und nicht nur mit dem Tod endet, sondern auch mit einer Schmach. Wenn sich mal die Geschichte durchliest nochmal, was er sich da alles erhorchen müsse. Häng dich doch vom Kreuz ab, wenn du der Sohn von Gott bist. Wenn du der Mächtigste bist. Man hat seine Kleider aufgeteilt, man hat ihm alles weggenommen. Selbst versucht, seine Würde zu nehmen. Aber das war der Weg, den Gott gegangen ist mit seinem Sohn. Wenn ich dann überlege, was für eine Liebe Gott für uns Menschen gehabt hat. Wir, die wir es eigentlich nicht verdienen, so geliebt zu werden. Wo ja tagtäglich, da sind wir wieder, Beweise, dass wir Menschen nichts anderes im Sinn haben, wie uns gegenseitig umzubringen oder gegenseitig zu beleidigen und immer Hass säen. Aber für mich ist das auch ein Grund, dass Jesus hat kommen müssen. Und zeigen müssen, was dieser Weg der Liebe bedeutet. Jetzt wäre es vermessen von mir zu sagen, super, Jesus hat es für mich gemacht, ich kann das. Aber ich sage euch, nee, ich kann es nicht. Ich habe es jetzt erst wieder erlebt. Wir sind gerade in Verhandlungen mit unserem Arbeitgeber. Da geht es um 160 Arbeitsplätze, die einfach so abgebaut werden sollen. Ich habe meinen Chef angeschrien, weil ich das nicht mehr nachvollziehen konnte, was er macht. Und diese, ich sage mal so, diese Arroganz, die mir entgegengekommen ist, das habe ich nicht mehr ertragen. Da wurde mir wieder bewusst, Rainer, du brauchst da über die andere gar nicht schwätzen, du bist genauso. Das Einzige, das mich vielleicht unterscheidet oder uns unterscheidet, ist, dass wir einen Gott haben, der uns so liebt, dass wir zu ihm kommen können und sagen können, du, es ist nicht gelungen. da habe ich einfach versagt. Für mich ist immer so, Gott sagt dann zu mir, Kopf hoch, Rainer, weitergehen, Krone richten. Und wenn wir das immer wieder weitertragen, auch wir als Christen zeigen, es gibt einen anderen Weg. Es gibt den Weg der Versöhnung. Es gibt den Weg der Gnade, der manchmal schmerzhaft sein kann. Als der Krieg in der Ukraine begonnen hat, 2014, sage ich jetzt, wurde ich mal 2015, 2016, wurde ich mal gefragt, ob ich nicht nach Ukraine, in die Ukraine gehen will zum Wiederaufbau. Da habe ich gesagt, nee, ich will da nicht zum Wiederaufbau hin. Wenn der Krieg vorbei ist, egal wer gewinnt, braucht es Menschen, die versöhnen können. Aufbauen können wir alle, Stein auf einschätzen. Aber den Herz, den Hass auszumerzen, das können nur wir. Und dann können wir das ja auch in unserem Alltag ein bisschen üben. Lassen wir uns immer von dem Hass und von dem Streit, der um uns herum ist, immer gefangen nehmen. Setzen da auch Gegengewalt ein. Und da sind wir einfach mal so, dass wir den Schritt zurück machen. Wie gelingt es? Schwierig. Aber nur durch Üben. Ich habe mal irgendwann mal gesagt, war mal so eine Zeit lang dieser Satz, ich habe dich trotzdem lieb. Ja. Vielleicht müssen wir einfach trotzdem weglassen und sagen, auch wenn jetzt was Böses passiert ist, ich habe dich lieb. So funktioniere übrigens auch Ehe. Und dann müssen wir drauf schauen, wer ist derjenige, der das bringen kann. Also ich habe letztes Mal wieder Ice Age angeguckt, der erste Folge. Da gibt es ja den Sid und dann gibt es das Baby. Und die streiten sich miteinander. Und das ist für mich die schönste Szene in dem Film, wo der Mammut kommt und sagt, wer hat angefangen? Und dann macht jeder so. Und dann sagt der Mammut, ich weiß nicht, wer es angefangen hat, aber ich werde es beenden. Gott weiß, wer angefangen hat. Aber mit Gott können wir unseren Hass überwinden und können es beenden. Und dann gilt vielleicht für uns der Satz, oder gilt nicht mehr der Satz, wie du mir, so ich dir, sondern es gilt der Satz, wie Gott mir, so ich dir. Amen.